Ich habe eine ganz tolle Nachbarin. Die mag ich so richtig dolle. Keine Sorge, die ist fast 70 und meine Frau braucht keine Angst haben. Aber ich rede gern mit der und die redet auch gern mit mir. Und wir stehen auf dem Flur und wir erzählen so ein bisschen, wie so die Woche war, wie das Leben so läuft. Und die haben uns eh so halb adoptiert. Wir bringen mal Kuchen vorbei und die sind ganz toll. Und ihre Tochter, die wohnt auch im Haus, die ist Grundschullehrerin. Und die Mutter, also die Frau, mit der ich immer rede, die nimmt immer sehr viel Anteil auch an dem Leben ihrer Tochter und was sie so erlebt. Und neulich standen wir wieder im Keller und ich war in der Waschmaschine und sie da irgendwo auch und haben wir geredet. Und irgendwie ist fast schon klischeehaft, sagt diese alte Dame so, ja, mit der Jugend heutzutage, also mit den Kindern, das wird ja immer schlimmer. Und boah, meine Tochter, die ist ja Grundschullehrerin und früher war das so und so und jetzt ist das so und so. Und sie beschreibt so ein bisschen, wie krass das mit den Kindern ist und wie unzumutbar das auch für die Lehrer ist, weil die gar nicht mehr klarkommen, weil die alle ADHS haben und alle total durch den Wind sind. Und das ist ganz, ganz schwierig so. Und ich konnte das nachvollziehen, was sie so gesagt hat. Trotzdem musste ich auch ein bisschen schmunzeln, weil das ist ja so ganz klassisch. Ja? So die Generation, die jetzt groß wird, also die sind wirklich verratzt und verloren. Ich erinnere mich, ich bin noch nicht so alt, aber das haben sie von uns damals auch schon gesagt. Also wie ihr euch benehmt und wie wir immer Ärger gekriegt haben auf Freizeiten und was auch immer und Betreuer gesagt haben, also bei euch, das klappt alles nicht mehr. Und ich meine, erahnen zu können, dass das auch mal über meine Eltern gesagt worden ist. So die Hippie-Generation, ja, die haben ja auch ganz wilde Zeiten hinter sich und was auch immer die alles gemacht haben. Und da gab es ja auch so diverse Exzesse. Und die Generation hat wahrscheinlich auch schon gesagt, also diese Generation, die kriegt es nicht mehr hin. Die kriegen das Land nicht regiert, die kriegen die Arbeit nicht verantwortlich bewältigt, die kriegen nichts mehr auf die Reihe. Wahrscheinlich ist das so ein Phänomen, was sich durch die Weltgeschichte zieht, dass immer die Älteren den Jüngeren kaum noch zutrauen, dass sie es irgendwie hinkriegen, dass sie es nicht schaffen. Ich meine, ich denke mir manchmal auch, also wenn ich meine Klassenkameraden von damals so im Kopf habe, also wie sollen wir das hinkriegen? Also wir ruinieren unser Land und die Welt und alles. Trotzdem sind wir jetzt, viele von uns, in Amt und Würden, in Anführungsstrichen, und irgendwie geht's auch. Irgendwie läuft der Laden ja doch. Interessant ist, dass das, und ich habe euch eine Präsentation mitgebracht auch, dass das scheinbar nicht nur ein Phänomen unserer Zeit ist, sondern eigentlich ein Phänomen schon, das immer existiert hat. Mit wem soll ich diese Generation vergleichen? Das hat übrigens schon Jesus gefragt, der auch schon sich ein Stück weit beschwert hat über seine Generation. Und im nächsten Bibeltext, den ich euch vorlesen möchte, seht ihr es. Und Jesus sagt da im Dialog mit den Pharisäern und mit den frommen Leuten seiner Zeit und auch generell mit seinem Volk, wie soll ich die Menschen dieser Generation beschreiben? Fragte Jesus. Womit soll ich sie vergleichen? Sie sind wie Kinder, die auf der Straße spielen und sich bei ihren Freunden beklagen. Wir haben lustige Lieder gespielt und ihr wart nicht fröhlich. Und dann haben wir Klagelieder gespielt, aber ihr wart nicht traurig. Denn Johannes der Täufer trank keinen Wein und fastete oft. Und von ihm sagt ihr, er ist von einem Dämon besessen. Der Menschensohn feiert und trinkt und von ihm sagt ihr, er ist ein Schlemmerer und Säufer. Und die schlimmsten Leute sind seine Freunde. Doch die Weisheit erweist sich als richtig im Leben derer, die sie befolgen. Und Jesus, der ringt auch mit seiner Generation, mit seinen Leuten. Und sagt, die Einstellung, die ihr habt, da läuft was nicht rund. Keiner kann es euch recht machen. So nicht und so nicht. Ihr sucht immer was zum Kritisieren. Ihr seid nicht offen für die Weisheit, für die Wahrheit. Die Übersetzungen vom letzten Satz sind auch in unterschiedlichen Übersetzungen etwas anders. Doch die Weisheit erweist sich als richtig im Leben derer, die sie befolgen. Es gibt in jeder Generation Leute, die Weisheit, die Wahrheit, das Gesetz, das Gute nicht befolgen. Gott sei Dank findet Gott auch immer welche, die sich dran halten, die versuchen, mit ihm zu leben, die sich für das Gute entscheiden und nicht für das Negative, die sich für ihn entscheiden und nicht für sich selbst und das Ego. Und das ist scheinbar so diese große Frage in jeder Generation, egal welche, ob das vor 2000 Jahren oder heute war oder vor 50 Jahren, jede Generation wird vor die Wahl gestellt, die Weisheit, die Wahrheit zu befolgen. Und sie erweist sich dann auch im Leben als richtig, dass es funktioniert, dass es gelingt, dass das Leben positiv ist, dass es Auswirkungen hat oder eben nicht. Und jede Generation hat so ihre Baustellen. Vor 50, vor 60, ja, schon 70 Jahre eigentlich her, da ist eine komplette Generation unserer Landsleute in die Irre gelaufen. Einem Führer gefolgt, in eine katastrophale Sackgasse. Und wie viel Gewalt, Brutalität und Schlimmes in dieser Generation war, da werden die meisten gedacht und auch so erlebt haben, das ist das Ende. Das ist das Ende. So hat jede Generation immer wieder die Entscheidung, wofür entscheide ich mich? Wofür lebe ich? Was sind meine Werte? Lasse ich mich mitziehen vom allgemeinen Chaos, was auch vorhanden ist? Gucken wir einfach nach draußen. Ich meine, es macht keinen Spaß mehr, Nachrichten zu schauen, ganz ehrlich nicht. Immer irgendwelche Bekloppte, die in Kinos rennen, Leute abschießen und noch Schlimmeres. Also ist doch krank, es ist krank. Aber Gott sei Dank, und das erlebe ich auch, gibt es auch immer wieder Menschen, von denen ich begeistert bin. Weil ich sehe, wie hingegeben, wie liebevoll, wie positiv sie ihr Leben gestalten. Dass sie dazu beitragen, dass Menschen im Umfeld aufgebaut werden und nicht niedergemacht werden. Auf welcher Seite stehst du? Wir sind unsere Generation. Wo stehst du? Ich möchte gerne mit uns, und das ist mir jetzt so ein bisschen also sozialwissenschaftlich am Anfang, so eine Sache euch vorstellen, die ich gefunden habe, in einem Zeitungsartikel auch, das ich spannend finde. Es geht um unsere Generation. Vielleicht erstmal das nächste Zitat. Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem, ja, was so diese Generationenfrage angeht. Und ich möchte euch gerne mal so aus sozialwissenschaftlicher Sicht so die Generationen der letzten, ja, letzten Jahre einfach mal vorstellen. Nächste Folie. Das ist so, und das unterscheidet sich, ob es nordamerikanisch oder europäisch oder wie auch immer ist. Das ist jetzt nur ein Schema. Ich denke, wir verstehen uns da richtig. Aber es ist interessant, es wird in verschiedene Generationen unterschieden, die immer so 25, 20, wie auch immer Jahre dauern. Und das sind so Leute, die durch gewisse Weltereignisse geprägt sind, die durch ein gewisses Setting, durch eine gedankliche Konstruktion einfach so geprägt sind und Ähnlichkeiten aufweisen. Und alle paar Jahre ändert sich das mal wieder. Und es gibt die Veteranen, die vor dem Krieg geboren sind, die auch im Krieg meistens als Erwachsene dann schon gelebt, gedient und gelitten haben. Und die haben natürlich eine gewisse Prägung, ein gewisses Mindset, wie sie so ihre Welt sehen und verstehen. Danach kommen die Boomer. Das sind die Nachkriegsgeneration, die den Krieg nicht mehr direkt miterlebt haben. Natürlich noch die Auswirkungen, noch aus armen Verhältnissen oft gekommen sind und auch noch die schlimmen Geschichten gehört haben von Anfang an. Die aber eine andere Lebenswelt haben als ihre Eltern. Die den Aufbruch miterlebt haben. Deutsches Wirtschaftswunder, ja, da Wachstumsraten immer von 15%, wie auch immer, ging voll ab. Generation X, das sind dann die, die von denen geboren worden sind, die davor geboren sind. Die Generation X, ja, auch ein bisschen älter noch als ich. Ich bin jetzt schon, gehöre schon zur Generation Y oder Millennials werden die genannt, die dann so den 20 Jahren vor dem Jahrtausendwechsel geboren worden sind. Und jede Generation hat so ihre Baustellen. Ich möchte euch gerne einfach mal nur eine Perspektive geben oder einen Gedanken, was das meinen kann. Vielleicht im nächsten Bild sehen wir mal die Veteranen bzw. die Großelterngeneration. Ja? Die Großelterngeneration, das sind die, die den Krieg noch miterlebt haben oder aus nächster Nähe erlebt haben. Das sind die, die das Leben so richtig geschmeckt und gespürt haben. Die haben harte Zeiten erlebt, Weltwirtschaftskrise, Weltkrieg überlebt. Die wissen noch, wie das Leben funktioniert. Meine Oma ist jetzt leider schon gestorben vor anderthalb Jahren, aber sie war noch so jemand. Sie hat das voll mitbekommen. Sie kennt noch die Armut, nichts zu essen zu haben hier in Deutschland. Sie weiß, wie es ist, sich aus ganz, ganz bescheidenen Verhältnissen in einem noch viel rigideren Klassensystem, was auch in Deutschland mal da war, sich hochzuarbeiten vom bekloppten Bergmannskind irgendwo in eine Region, wo man sich wohlfühlen kann. Sie kennt das ganze Leben. Und die Eltern oder Großelterngeneration, die wird sich manchmal gefragt haben, sag mal, ihr seid da so verweichlicht, ihr kriegt das Leben gar nicht auf die Reihe. Warum seid ihr so anspruchsvoll? Warum jammert ihr so viel? Weißt du, ich habe das Leben noch richtig erlebt und wir haben es auch irgendwie überstanden. Stell dich nicht so an. Vielleicht ein kleines Beispiel. Mein Vater, der ist Elterngeneration, also nicht Großvater, Elterngeneration. Mein Vater erzählt mir, weißt du was, früher bin ich in der Schule noch geschlagen worden. Ich so, wie? Wie alt bist du denn? Ja doch, wenn wir da frech waren und da gab es noch so richtig alte Nazi-Lehrer da noch, die kamen durch die Klasse durch, wenn du frech warst, zack, hast du eine gescheuert bekommen. Das geht doch nicht. Ich gleich eine Millennial, Menschenrechte und das ist völlig, völlig undenkbar. Papa, warum bist du nicht zu deinen Eltern gegangen und hast da mal Bescheid gesagt? Da wäre doch richtig was passiert. Das war doch damals schon verboten. Sag mein Vater, weißt du was? Wenn ich zu meinen Eltern gegangen wäre, zur Großelterngeneration, hätte meiner Mama oder mein Papa gesagt, Papa, mein Lehrer hat mich geschlagen, dann hätte ich dann noch eine gekriegt. Da gehst du nicht hin. Da sagt der Lehrer hat recht, was hast du denn angestellt? Ja, das heißt, die Großelterngeneration hat diese Einstellung, hey Leute, stell dir nicht so an. Okay, jetzt gibt es die Elterngeneration. Nächste Folie. Die Babyboomer, die haben von ihren Eltern beigebracht bekommen, also von den Großeltern, stell dir nicht so an, das Leben ist hammerhart, arbeite, sei fleißig und wenn du Glück hast, geht es dir ein bisschen besser als uns und mir. Das hat aber mit viel harter Arbeit zu tun. Und die grüne Wiese, die ist erstmal unerreichbar, aber wenn du viele Jahre harte Arbeit investierst, so wie wir, dann wirst du erleben, dass am Ende alles ein bisschen besser wird. So die Perspektive, mit denen unsere Eltern groß geworden sind. Vielleicht sind einige von euch hier, die das auch so noch von früher kennen. Ja? Das heißt, die sind geprägt von diesen Veteranen und die haben diese Lebensperspektive, du musst dir den Erfolg erarbeiten. Disziplin ist nötig, Mein Vater hat noch richtig was gelernt in der Schule. Also im Gegensatz zu uns. Wir haben SAPTA-Methode, selbstbewusstes Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit. Ja. Das haben wir gelernt, das war so meine Generation. Mein Vater, der musste noch richtig was lernen. Der kann mir heute noch die Könige von irgendwelchen deutschen Dynastien aus dem 14. Jahrhundert aufzählen. Ich weiß nicht, wer das braucht, aber er kann das. Ja. Ich staune immer, Fritz und Franz und Josef und Johannes und der König von Bayern mit dem König von Sachsen. Und ich denke, Vater, wieso weißt du das noch? Ja, das haben wir gelernt damals. Die haben noch was gelernt, ja? Da musste man was lernen. Harte Arbeit. Okay, das ist die Generation. Das Spannende ist, sie haben, nächste Folie, sie haben Folgendes erlebt, unsere Elterngeneration, meine Eltern. Sie haben erlebt, dass das, was ihnen prophezeit worden ist, dass das gar nicht so schlimm war, wie es ihnen prophezeit worden ist. Denn die Realität erweist sich als besser als die prophezeite Realität, denn sie haben zwar hart arbeiten müssen, aber bedingt durch Wirtschaftswachstum und all das, was in Deutschland passiert ist, und es hat sich alles recht gut entwickelt und Frieden war da, allgemeiner Wohlstand breitet sich aus, jeder kann in Urlaub fahren, mein Opa ist nie in Urlaub gefahren, also das haben die ganz anders erlebt. Und das ist so eine positive Bilanz, die sie ziehen können, denn das Leben ist besser, als es erwartet war. Es ist eigentlich ganz gut geworden. Wir haben alle unser Eigenheim, wir fühlen uns gut, irgendwie sind wir durchgekommen, es fühlt sich gut an. Und es ist interessant, dass das eigentlich, auch wenn wir Deutschen die Weltmeister im Jammern sind, ja, das ist ja so, trotzdem wissen eigentlich unsere Eltern, dass es ihnen recht gut gegangen ist und dass es wahrscheinlich kaum einer Generation jemals wieder so gut gehen wird wie ihnen, weil sie einfach wirklich mitten in so einer Zeitspanne geboren sind. Klar, kalter Krieg und so, aber es war ja kein Krieg. Die haben eine gute Zeit gehabt. Jetzt kommen die Kinder von dieser Elterngeneration. Und was kommt dabei raus? Ihre Eltern, die noch gelernt haben, fleißig und diszipliniert zu sein, die aber gemerkt haben, ach, alles gar nicht so wild, sie prägen ihre Kinder ganz anders. Und sie prägen ihre Kinder manchmal genauso, wie ihre Eltern sie geprägt haben, nicht. Weil das muss ja gar nicht so sein. Das ist jetzt meine Generation. Ist mit uns Millennials? Und wir haben vielleicht nicht mehr so den Drill mitbekommen, nicht mehr so die Disziplin wie früher unsere Eltern. Wir sind mit dem Bewusstsein aufgewachsen, wir sind was ganz Besonderes. Wir sind verhätschelt worden. Bei uns gab es immer Hilfe. Wenn Probleme da waren, es war genug Geld da und das Sozialsystem hat das gut durchgetragen. Also wenn das Kind Probleme hatte mit dem Sprechen, ja, ich habe irgendwelche Probleme gehabt, dann habe ich gleich so einen Sprachtherapeuten bekommen, im Kindergarten schon. Da musste ich immer so Spiele spielen, Sonne, singen, was auch immer und dann so Dinger sortieren. Perfekt. Ja, wir sind so behandelt worden wie kleine Könige. Es war immer dann einer da, ein Spezialist, der uns weitergeholfen hat. Weil wir sind was Besonderes. Wir kommen klar und unsere Eltern haben uns das auch so beigebracht. Wir sind groß geworden in Kinderzimmern voller Spielzeug. Da war mehr Spielzeug, als wir spielen konnten, unser ganzes Leben lang. Ich habe heute noch Legos auf dem Dachboden bei meinen Eltern. Keine Ahnung, wer damit hätte spielen können alles. Aber da kann man ganze Kindergärten bestücken mit. Ja? Das ist meine Welt. Und wir sind was Besonderes. Und wir haben auch Ansprüche ans Leben. Wir sind nämlich zu höheren Berufen und zu höheren bestimmt. Unsere Eltern, ja, das waren noch blöde Bergmannskinder, ich komme aus dem Ruhrgebiet, die sich irgendwie rausgearbeitet haben. Ich bin Akademikerkind und ich muss dann Professor werden, anders geht es ja gar nicht. Was auch immer. Also, da ist so ein übersteigertes Selbstbewusstsein manchmal auch mit dabei. Ja? Und vielleicht nächste Folie. Und das ist vielleicht das Denken der Millennials. Also ich könnte Bundeskanzler werden. Aber will ich wirklich in die Politik? Nee, da würde ich mich zu sehr festlegen. Also wir haben hohe Ansprüche. Wir denken, wir könnten alles schaffen. Aber wir wollen uns auch nicht zu sehr festlegen. Das ist ja auch mit Verantwortung verbunden, mit Schwierigkeiten und da spüren wir auch schon, ja, vielleicht wollen wir das ja auch gar nicht, weil wir sind zwar mit dem Bewusstsein groß geworden, was ganz Besonderes zu sein, aber wir sind auch besser im Präsentieren manchmal als in der Wirklichkeit. Wir sind ganz gut im etwas hermachen, schöne Fassaden kriegen wir alle gepinselt, aber manchmal fehlt da ein bisschen Substanz dahinter, hab's gerade schon gesagt. Ja. Manchmal meinen wir zwar was ganz Besonderes zu sein, ahnen aber im Grunde unseres Herzens, ich bin auch nur einer von ein paar Millionen meiner Generation und vielleicht ja doch auch gar nicht so besonders, wie ich manchmal meine. Und trotzdem haben wir manchmal so Allmachtsfantasien in meiner Generation. Ja? Da will keiner mehr so das Gewöhnliche tun, so die einfachen Jobs, die zum Leben nötig sind. Und das sind jetzt Beispiele, die ich jetzt nicht erfinde, sondern O-Ton aus Gesprächen. Da will jemand nicht einfach nur Kassierer sein, sondern wenn, dann gleich Filialleiter. Ja, das brauche ich nicht. Ich will nicht Busfahrer sein, sondern Boss. Ich will, wenn ich Rechtsanwalt oder Jura studiere, nicht Rechtsanwalt, sondern gleich Staatsanwalt. Also es reicht nicht mehr, so das zu tun, was nötig ist, damit das Leben gelingt, sondern ich bin was Besonderes. Ich brauche mehr. Ich bin eigentlich zum Superstar geboren. Topmodel, Superstar. Wir haben ja die ganzen Serien, das bedient so die Bedürfnisse einer ganzen Generation. Ja, und auf der anderen Seite, wenn dieses Anspruchsdenken nicht erfüllt wird, dann sind wir auch ganz schön bequem. Ein Minijob? Da kriege ich ja nur 60 Euro mehr, als wenn ich einfach nur auf Hartz IV lebe. Na, das ist viel zu anstrengend. Mach ich nicht. Und wir zieren uns manchmal auch vor der harten Arbeit. Und nächste Folie. Das sind vielleicht so unsere Karriereerwartungen. Ja? Da ist so die grüne Wiese mit Einhörnern und Blumen, auf die wir warten. Und das ist das, was wir erwarten. Und der Weg dahin ist nicht so lang und steil wie das, was unsere Eltern noch erwartet haben, sondern wir denken, wir müssen einfach nur abwarten, bis die Welt sieht, wie fantastisch wir sind. Bis die Welt endlich entdeckt, dass wir Topmodel, Superstars, Voice of Germany, was auch immer sind. Und dann schwimme ich gleich mit und bin nur noch High, Jet Set, super unterwegs in der Welt und lebe mit Shampoos und was auch immer und mir geht's gut und ich fahre den dicken Sportwagen. Dass das ein bisschen unrealistisch ist, das kann jeder mit einem gewissen gesunden Menschenverstand sehen und wahrnehmen, das ahnen wir, dass das vielleicht nicht so klappt. Und das Problem ist, nächste Folie, dass die Erwartungen, seht ihr, die sind recht hoch, dass die Realität aber oft nicht grüne Wiesen sind, sondern einfach nur ganz normale dürre Steppe, wie bei jedem anderen auch. Und die Realität, die erzeugt im Gegensatz zu unserer Elterngeneration, die mit negativeren Erwartungen, als die Realität sich erwiesen hat, groß geworden sind und ein gewisses positives Lebensgefühl haben, erzeugt bei unserer Generation ein gewisses negatives Lebensgefühl. Denn es kann nicht nur Häuptlinge geben, es braucht auch Indianer. Nicht jeder kann Star und Boss sein, sondern es braucht auch Leute, die Busfahrer, Kassierer, Schreiner, Maurer, was auch immer sind. So ist das Leben ausgelegt. Und interessanterweise ist das ein Lebensentwurf, der eigentlich sehr, sehr glücklich machen könnte, wenn man sich auf ihn einließe, nur wir wollen es nicht, weil wir zu höheren Berufen sind. Und diese Spannung erzeugt Frust. Aber diesen Frust, den können wir auch nicht zeigen, weil wir sind ja die Künstler der Fassaden. Wir sind die, Pimp My Reality, wir zeigen bei Facebook nur die schönen Fotos, da wo richtig was abgeht, wo ich im Urlaub bin und cool auf der Hängematte und was auch immer. Und nächste Folie vielleicht mal. Wir sind es gewöhnt, die gepimpten Bilder von uns selbst zu verkaufen an andere. Wir zeigen uns immer ein bisschen besser, ein bisschen schöner, als wir eigentlich sind. Wer gibt schon zu, dass er eigentlich doch ganz schön Baustellen und Probleme hat. Und das Interessante ist, wir glauben manchmal unseren eigenen Illusionen. Da bin ich, hier vielleicht, und ich sehe die anderen, und denke, krass, boah, denen geht's so gut. Und wenn ich bei Facebook mal wieder sehe, wie cool die unterwegs sind und was die alles erleben, dann fühle ich mich ja noch erbärmlicher, als ich eh schon bin. Und wir nehmen alle den anderen noch ein bisschen besser wahr, als wir selber sind und stehen da auf unserer dürren Steppe und kommen nicht klar im Leben. Und das erzeugt dann noch ein bisschen mehr so diese Allmachtsfantasien, ich will genauso gut sein wie alle anderen, ich werde auch Staatsanwalt und Rechtsanwalt und Mediziner, ich werde ganz was Tolles, aber ich kriege mein Studium gar nicht auf die Reihe. Oh, das ist ja ganz schön schwierig. Was mache ich denn jetzt damit? Und ich breche ab und fange mir das Neues an und komme im Leben nicht klar und vertändel so viele Jahre. Interessant ist, was dazu kommt. Die Zeit, die wilden Jahre in den Generationen vor uns, das war so eine Zeitspanne von vielleicht Abschluss der Schule, 17, bis dann man geheiratet hat und das Leben angefangen hat und gearbeitet hat und Geld verdient hat und Kinder hatte. Das war vielleicht so Anfang, Mitte 20 früher. Das waren so 5 Jahre, die man so ein bisschen wilder gelebt hat. Man musste dann irgendwann erwachsen werden, Verantwortung übernehmen. In den 5 Jahren ist vieles passiert, aber irgendwie hat man sich die Hörner abgestoßen. Man hat so das Leben gelebt und genossen. Man konnte früher dann die Geschichten erzählen, war auch ganz froh, dass man da irgendwann erwachsen geworden ist. Man ist dann nicht stecken geblieben und versackt in der Phase. Aber man hat eben genug mitgenommen, dass man später es nicht bereut. Heute ist diese Phase, da die Leute nicht mit Mitte 20 Jobs ergreifen und Verantwortung übernehmen, Kinder kriegen, Familien gründen, sondern das erst mit Mitte 30 passiert, ist das eine Phase von 15 Jahren. Und diese 15 Jahre sind eine Phase, wo wir alle möglichen Exzesse und Dinge probieren. Das ist natürlich auch die Lebensphase. Nur diese frühe 5-jährige Phase, die sind jetzt 15 Jahre und in dieser Zeit, da fahren so viele ihr Leben vor die Wand, dass es schon fast tragisch ist. Und ich könnte ganz, ganz viele Geschichten aus meinem Abi-Jahrgang erzählen. Alles schlaue, tolle Jungs, ich mag die, meine Freunde. Aber es sind etliche so richtig unter die Räder gekommen, die absolut nicht klarkommen. Die sich vorlügen, dass ihr Drogenproblem gar kein Problem ist und was auch immer, die kommen im Leben nicht klar. Und das Tragische ist, bis 35 sieht es noch ganz normal aus, weil wir alle irgendwo so drin schwimmen. Aber irgendwann, wenn man jetzt so gegen die auf die 40 zugeht und man immer noch nichts gebacken bekommen hat, dann wird es langsam tragisch. Und das ist so die Generation, in der wir leben. Meine Generation. Vielleicht seid einige schon, guckt das euch von Ferne an und seht das so. Ich merke, das ist unsere Generation. Und ich liebe meine Generation. Ich bin Teil davon. Aber wir haben auch schwerwiegende Baustellen, wie alle anderen Generationen auch vor uns. Vielleicht nächste Folie. Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem. Das ist die Welt, in der wir leben. Das ist meine Generation. Wie kommen wir damit klar? Wie kommen wir mit den Spannungen klar? Wie kommen wir mit den Realitäten klar? Wie kommen wir damit klar, dass es vielleicht tatsächlich auch allein weltwirtschaftlich und von der Gesamtperspektive uns tatsächlich nicht mehr so gut gehen wird wie unseren Eltern? Dass es tatsächlich eher eine Zukunft wird, wo wir wieder lernen müssen, mit den schwierigen Zeiten, wie unsere Großelterngeneration, mit den schwierigen Zeiten des Lebens fertig zu werden, mit Krisen, mit Herausforderungen, mit Katastrophen, mit all solchen Dingen. Sind wir bereit dafür? Wie gelingt es uns, dass wir in einer schwierigen Zeit richtige Entscheidungen treffen? Dass wir für das gute Leben mit dem Herrn leben, ein Leben leben, was sich zu leben lohnt. Vielleicht dann nächste Folie. Vielleicht ein Gedanke, es ist absolut nicht selbstverständlich, dass du hier sitzt. Ich glaube, wir, die wir versuchen, uns mit Gott zu beschäftigen und irgendwie so den Drang und den Wunsch haben, dass Gott in unserer Mittelmäßigkeit, in unserer Sündhaftigkeit, dass Gott den entscheidenden Unterschied machen kann. Dass Gott größer ist als unsere Baustellen. Dass Gott der ist, der das Leben wieder zusammensetzen kann. Dass Gott der ist, der die Probleme im Griff hat, die wir nicht im Griff haben. Dass Gott der ist, der das Weltgeschehen im Griff hat, was wir nicht im Griff haben. Dass Gott der ist, der die Antwort auf die Fragen unserer Generation geben könnte, dass Gott die Lösung sein kann. Das ist absolut nicht selbstverständlich. Deshalb sind wir hier und deshalb reden wir und denken wir nach gemeinsam. Denn unsere Generation ist aufgrund der Geschichte absolut Anti-Metanarrative. Ich will erklären, was das meint. Unsere Generation ist, und Generation meint nicht immer nur das Alter. Manche Älteren sind Teil der Generation, manche Jüngeren sind Teil einer anderen Generation vom Denken her, weil sie vielleicht Migrantenfamilie sind, was auch immer. Wir sind alle irgendwo mittendrin. Aber das Denken unserer Gesellschaft, unserer Generation heute, ist tendenziell gegen jegliche Art von Metanarrative, also eine umfassende Erzählung, die versucht, Sinn aus unserem Leben zu machen. Denn unsere Generation, auch unsere Gesellschaft, ist geprägt von den Exzessen und Problemen der Vergangenheit. Nationalismus, Katastrophe. Ein ganzes Volk rennt, wie habe ich gerade schon gesagt, vor 60 Jahren und bringt 50 Millionen Menschen um, insgesamt mit Krieg und allem drum und dran. Katastrophe, Nationalismus, das bringt es nicht. Ich meine, es gibt einige, die es nicht wahrhaben wollen und heute wieder anfangen damit. Aber eigentlich wissen wir durch die Geschichte, Nationalismus ist keine Antwort. Sozialismus, das war auch eine schöne Utopie, schöne Fantasie. Wir teilen alle und allen geht's gut. Und Kommunismus dabei, das ist gescheitert, hat nicht geklappt. Da gibt es noch so viele andere Ismusse, die wir hinterherlaufen können. Und all diese Lebensperspektiven, oder die großen Erzählungen, die Philosophien, die versucht haben, Sinn aus dem Leben zu machen, sind irgendwo gescheitert. Selbst der Kapitalismus, haben wir noch so einen Muss dabei, der klappt ja auch nicht. Wir stellen es fest, spätestens seit der großen Finanzkrise merken wir haben alle Schulden, 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 wir zögern die Katastrophe nur hinaus. Wir wissen, irgendwann muss einer die Schulden bezahlen. Es kann nicht so weitergehen. Es kann nicht so weitergehen. Wir wissen es alle, hoffen aber, dass es nicht uns, sondern die Generation nach uns trifft. Das heißt, wir wissen, dass all diese großen Erzählungen, die versucht haben, Sinn aus unserem Leben zu machen, irgendwie nicht geklappt haben. Und wir sind frustriert. Wir als Christen haben noch so unsere Erzählungen, an die wir uns festhalten. Da ist ein Schöpfer und da ist einer, der neu schaffen wird am Ende der Zeit. Da ist jemand, der einen Bogen spannt über unsere Weltgeschichte. Aber selbst das glauben die meisten Menschen da draußen nicht. Die Christen, das Christentum, das hat versagt. Guck doch in die Geschichte. Christen haben keine Antworten auf die Probleme dieser Welt geben können. Zumindest nicht glaubhaft, nicht dauerhaft. Dann guck dir an, was für schlimme Dinge in den Kirchen passiert sind. Im Mittelalter Hexenverbrennungen und Kreuzzüge, das wird uns immer noch vorgeworfen, aber auch in der Gegenwart. Korruption, Missbrauch und all die schlimmen Dinge. Kirche und dem christlichen Weltbild, dem ist nicht wirklich zu trauen. Es hat sich nicht bewährt. Und wir leben in einer Zeit, wo wir dringend Orientierung brauchen, aber eine wirkliche Orientierung nicht akzeptieren, weil wir skeptisch sind, dass uns nicht vielleicht wieder ein Bär aufgebunden wird, wieder Quatsch erzählt wird. Und deshalb bauen wir sehr eklektizistisch so unser eigenes Weltbild aus vielen kleinen Bausteinen von irgendwo und machen so unser eigenes Ding. Spüren aber auch, dass es auch nicht so ganz befriedigt, denn wenn ich Herr meines eigenen Universums bin, Sonne meines eigenen Universums und alles um mich dreht, dann merke ich, dass ich gar nicht die innere Stabilität habe, das auszuhalten. Und irgendwann kollabiert das ganze System und ich finde mich in einer Depression oder im Burnout oder sonst wo wieder. Ich kann mich selbst nicht retten, ich kann mir selbst nicht die Hilfe holen, die ich brauche, von mir selbst aus. Und irgendwie brauchen wir Hilfe von da draußen, von diesem großen Gott, aber wir wollen ihn nicht wahrhaben. Das ist vielleicht die Generation, in der wir leben. Wir sind nicht nur anti-metanarrativ unterwegs, sondern auch anti-institutionalistisch. Wir trauen keinen Institutionen mehr. Weil Institutionen dazu tendiert haben, in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart zu unterdrücken, zu missbrauchen. Wer will das schon? Ja, irgendwie brauchen wir den Staat, aber wirklich staatsdienlich sich unterwegs zu sein, das will keiner. Die Parteien, denen laufen die Leute weg, da geht keiner mehr hin. Kirchen laufen die Leute weg, da geht keiner mehr hin. Selbst Sportvereine ringen um Nachwuchs, wenn es nicht gerade Fußball ist, alle anderen werden nicht gemacht. Wir sind sehr individualistisch. Institution bedeutet immer auch Verbindlichkeit. Wer will sich verbindlich irgendwo? Wir sind flexibel. Wir wissen heute nicht, was wir morgen und Nachmittag machen. Weil es könnte ja noch was Besseres kommen. Vielleicht bin ich da, aber vielleicht auch nicht. Bei meinen Terminen, die ich mache mit jungen Leuten, ich schreibe immer, bevor ich losfahre, nochmal, sag mal, klappt das heute? Weil ganz oft klappt es nämlich nicht. Und dann bin ich froh, dass ich nicht losgefahren bin und eine halbe Stunde durch die Gegend gefahren bin. Das heißt, wir sind super, super unverbindlich, super flexibel und leben so unser Leben. Wir wollen uns nicht binden lassen und irgendwo eingliedern lassen. Nur wir merken auf der anderen Seite auch so ein bisschen, es zerbröselt uns alles unter den Händen. Die Welt braucht eine gewisse Organisation, eine gewisse Struktur. Selbst geistiges Leben braucht irgendwie Institutionen, sonst wird es schwierig. Irgendwo muss jemand eine Rechnung bezahlen am Ende und eine Rechtsform da sein, damit das gelingt. Aber irgendwie sind wir in diesen Spannungen. Weil wir auch Recht haben, weil wir so missbraucht und verletzt worden sind und unsere Eltern schon verletzt worden sind und wir gesehen haben, das Elend dieser ganzen Musse und was auch immer, der ganzen Philosophien, die nicht geklappt haben. Und da stehen wir nun, unsere Generation, an diesem Punkt. Was machen wir damit? Interessant ist, wir haben einen Gemeindeverteiler bei uns in der Gemeinde und jemand, dem ich's absolut, von dem ich es nicht erwartet hätte, weil er auch, sag ich mal, voll da so in das Klischee passt und auch sehr so sein Leben lebt, boah, jetzt Brexit, ja, war ja gestern oder vorgestern irgendwo die Entscheidung. Krass, das ist jetzt nicht irgendein kleines Land, er verdient viel Geld, ist dick dabei, hat genau tollen Job, tolles Haus, alles super. Und er stellt fest, obwohl er jetzt auch schon ein bisschen älter ist, krass, also das ist jetzt nicht irgendwie Mazedonien oder keine Ahnung, Kroatien, irgendwas, was da aussieht, sondern das ist ein Land, zweitgrößte Volkswirtschaft hinter Deutschland. Boah, das ist ja ganz schön krass, was jetzt passiert, wo auch immer das hinführt. Gucken wir mal. Sag, wisst ihr was, hat er durch den Gemeindevertreter, irgendwie fällt mir da diese Geschichte aus der Bibel ein. Hier so Daniel 2, das ist ja so ganz adventistisch und von Europa, was nicht halten will mit den verschiedenen Reichen. Boah, krass, kann das sein, das ist jetzt so Ende der Welt und so und kommt so um die Ecke. Finde ich eine spannende Nummer. Und wie ist das? Wie ist das mit unserer Generation? Wo steuern wir drauf zu? Was kommt? Was passiert? Wo sind wir gerade? Und interessant ist, ich komme so aus einer altadventistischen Familie und jeder Sabbatanfang mit meiner Oma und meinen Eltern und so endet immer da, dass man eben redet, wie schlecht das alles wird und schlecht das alles wird und am Ende sind wir bei der Endzeit und bald kommt Jesus wieder. Das war das ganz Gute, aber es wurde immer dann erzählt, wie schlimm das alles da draußen war. Ja? Und das ist manchmal so das altadventistische Denken. Ja? Wir sehen, wie die Generationen immer schlimmer werden und wir, und das sage ich auch schon, wenn ich die Kinder heute sehe, die kriegen das bestimmt nicht hin. Aber egal. Wir haben so dieses Denken, wir kommen nicht klar, alles wird Katastrophe. Aber das ist eine Weisheit, die auch meine Nachbarin weiß, habe ich am Anfang schon gesagt. Das ist nichts, was diese Welt verändert. Das ist nichts, was die Welt braucht, denn die Welt weiß es. Das, was diese Welt braucht, ist Hoffnung. Die Advent-Hoffnung, wenn ich das so sagen darf. Die Hoffnung dessen, dass wir wissen, dass der Mensch, ja, irgendwie sich selbst zugrunde richtet, dass wir aber an einen glauben, der größer ist, als das, was Menschen hinbekommen. Dass, wenn wir wissen, dass die Dinge schwierig werden um uns herum, dass wenn wir wissen, dass all die Zeichen der Zeit, von denen auch Jesus spricht, dass wenn diese geschehen, dass wir unser Häupt erheben sollen, weil unsere Erlösung naht. Dass der Glaube, den wir als Adventisten haben, dass der Glaube, den wir teilen, dass es ein Glaube der Hoffnung ist. Und das Problem ist, wir sind vor 150 Jahren als Kirche entstanden. Und das war eine Zeit, in der absolute Fortschrittsglaube herrschte. Die Leute haben erlebt, wie alles immer nur bergauf ging. Sie haben technischen Fortschritt erlebt, wissenschaftlichen Fortschritt, medizinischen Fortschritt. Sie haben Krankheiten in den Griff bekommen, sie haben Impfungen erfunden, was auch immer. Die Gesellschaft wurde teilweise immer ein bisschen besser und die haben auf einmal Lokomotiven erfunden. Die fuhren 40 km/h, stellt sich das einer vor. Und die dachten schon, wenn man da einsteigt, dann verliert man seine Seele unterwegs, weil das so schnell ist. Ja? Und die haben so Sachen erlebt, die dachten, krass, wir werden diese Welt beherrschen. Wir Menschen kriegen das hin. Und auch die Aufklärung, so, die da eingesetzt hat, die Aufklärung hat so gesagt, ja, wir streifen das Joch dieser alten christlichen Erzählungen endlich ab, wo ja auch viel Missbrauch war, ist ja richtig. Wir befreien unseren menschlichen Geist und wir finden Lösungen für alle unsere Probleme und wir erschaffen den besseren Menschen. Die ganzen Philosophien sind da entstanden, wo Leute gedacht haben, wir kriegen es hin, Kant, kategorisch, imperativ und wir schaffen das. Das war vor den beiden Weltkriegen. Das war vor den ganzen Naturkatastrophen. Das war vor Hiroshima und Nagasaki und Fukushima und Tschernobyl und all den Dingen. Das war davor. Und in dieser Zeit, als der Mensch so an sich geglaubt hat, dass der Mensch gesagt hat, wir schaffen das Friedensreich, das war die theologische Auslegung der damaligen Zeit. Deshalb pochen wir Adventisten immer auf das Postmillennium, nicht also Primillennium, aber wie auch immer. Das heißt, dieses Friedensreich wird in dieser Zeit von den Menschen selber geschaffen. Und wenn wir Menschen es geschafft haben, 1000 Jahre Frieden hier auf der Erde zu erzeugen und alle Krankheiten besiegt haben, weil die Doktoren kriegen das immer besser hin, dann kommt Jesus wieder. Wir erlösen uns selbst und dann gibt Gott dem Ganzen die Krone. Und wir als Adventisten haben gesagt, nein. Das ist nicht das, was in der Bibel steht. Der Mensch wird sich selbst nicht erlösen können, sondern wir brauchen Gott. Ihr seid Spinner! Und dann haben wir uns da so reingesteigert und gesagt, nein, Gott kommt und macht ein Ende für diese Welt und nicht wir als Menschen. 150 Jahre später brauchen wir die Botschaft, die wir damals gesagt haben, den Menschen nicht sagen. Das wissen alle. Wissen alle, dass wir die Welt zugrunde richten. Wissen alle, dass die Meere überfischt sind, dass das so verseucht ist. Wie sollen wir das denn wieder alles auf die Reihe kriegen? Kriegen wir nicht. Die gute Nachricht ist die, Gott kommt und kriegt alles auf die Reihe. Gott kommt und schafft alles neu. Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde, in den Frieden und Gerechtigkeit wohnt. Wo kein Leid, kein Schmerz, keine Träne, kein Geschrei, keine Ungerechtigkeit mehr sein wird. Das ist die Hoffnung. Und deshalb kann ich meiner Nachbarin sagen und muss nicht einstimmen in ihr Gejammer und sagen, wie schlimm alles wird, sondern kann sagen, aber wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung, dass ein Gott kommt, der alles wieder gut macht. So platt habe ich sie jetzt nicht gesagt, aber ich habe schon versucht zu sagen, aber wir können es besser machen. Wir dürfen Entscheidungen treffen. Wir dürfen einen Unterschied machen. Wir dürfen versuchen, diese Welt ein Stückchen besser zu machen. Auch wenn sie schlecht ist, ja okay. Aber was haben wir für eine Alternative? Interessant ist, das sind die Themen, mit denen auch schon die frühe Christenheit gerungen hat. Nächsten Text. Das schreibt schon der Paulus dem Timotheus. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Oh ja, das kenne ich. Die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Denn von diesen sind die, die sich in die Häuser schleichen und lose Frauen verführen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden. Immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Krasses Bild, was er da zeichnet. Interessant ist, von diesen wende dich weg. Paulus sagt dem Timotheus oder glaubt, das ist die Generation, in der Timotheus lebt. Wende dich weg von diesem. Wenn das erst 2000 Jahre später wäre, dann müsste er sich nicht wegwenden, weil da kann er sich ja nicht wegwenden. Das heißt, auch Paulus hatte schon den Gedanken, hey Leute, es ist schwierig. Aber interessant ist, das ist ein Porträt einer Gesellschaft, die ich auch heute wiederfinde. Das sind genau die Probleme, die der Mensch immer wieder hat, weil der Mensch ist. Weil wir Egoisten sind. Weil wir Gott brauchen. Weil wir ohne Gott immer versuchen, nur uns selbst zu befriedigen. Weil wir das Vergnügen mehr lieben als Gott. Das sind wir. Das ist der Mensch. Aber die gute Nachricht ist, ich will nicht einstimmen in das Gejammer dieser Zeit, sondern vielleicht nächstes Zitat. Je dunkler die Nacht, desto heller leuchten die Sterne. Und wenn es da draußen dunkel wird, na und? Deine Aufgabe ist nicht darüber zu jammern, sondern deine Aufgabe ist ein Stern zu sein. Deine Aufgabe ist Licht zu sein. Deine Aufgabe ist die Stadt auf dem Berg zu sein, die nicht verborgen sein kann. Unsere Aufgabe als Christen in dieser Generation, ob es die letzte oder die vorletzte oder was auch immer es ist, unsere Aufgabe ist es die, dass wir Jesus Christus in dieser Welt groß machen. Dass Jesus Christus durch uns scheint. Dass Jesus Christus einen Unterschied macht, der sichtbar und spürbar ist. Denn Jesus sagt es auch nochmal, lesen wir mal einen Text. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Dann wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden. Dieses Licht wird scheinen. Dieses ewige Evangelium wird diese Welt erreichen. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Ich wünsche mir so sehr von mir, von euch, von meiner Gemeinde, dass die Liebe in uns nicht erkaltet. Ja, die Gesetzlosigkeit nimmt Überhand und die Liebe erkaltet. Warum? Wir sind auch misstrauisch. Wir werden ausgenutzt. Die Leute da draußen sind böse. Aber die Alternative, nicht zu lieben, ist keine Alternative. Und ja, wir werden Verletzungen erleben. Ja, Menschen werden uns ausnutzen. Ja, Menschen werden über uns lachen, wenn wir es ernst nehmen. Aber es gibt keine Alternative dazu. Vielleicht vorletztes Zitat. Ich habe keine Lösung, aber Gott hat eine. Wir haben keine Lösung, aber Gott hat eine. Und die gute Nachricht ist die, Gott möchte die Lösung, möchte, dass du auch Teil der Lösung bist. Möchte dich dazu gebrauchen, dass in dieser Welt was geschieht, dass dein Evangelium deutlich und sichtbar wird. Dass nicht die Liebe erkaltet und wir einfach nur irgendwelche christlichen Ghettos bauen, wo uns niemand entdecken kann und wo wir versuchen, unentdeckt zu bleiben und durchzukommen, sondern wo wir unser Licht leuchten lassen. Und wie kann das funktionieren? Letzter Bibeltext. Paulus schreibt uns das. Deshalb lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist dagegen weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen im ständigen Streit miteinander, sodass ihr nicht tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Jetzt kommt wieder diese ganze Lasterliste, der Lasterkatalog, Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Und jetzt kommen wir zur Lösung. Das ist hoffentlich die Quintessenz der Predigt. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Denn das ist der Weg, den alle Menschen gehen. Was ist der Weg, den wir Christen gehen wollen? Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Und wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Ich habe keine Lösung. Aber Gott hat eine. Und Gott bietet uns an, dass wir nicht einfach nur mitschwimmen, wie Lemminge in diesem Strom willenloser Wesen einfach nur auf die Klippe zurennen. Sondern Jesus bietet uns an, dass sein Heiliger Geist in uns den Unterschied macht. Dass in einer Welt, in der die Liebe erkaltet, wir Menschen sein dürfen, deren Herz schlägt, deren Liebe wächst, weil der Heilige Geist in uns einen Unterschied macht. Wir werden uns selbst nicht erlösen können. Wir brauchen die Erlösung durch Jesus Christus. Und der Einzige, und das meine ich hundertprozentig ernst, der Einzige, der unser Herz, unser Leben, uns, unser tiefes Sein wirklich verändern kann, ist Gott, ist der Heilige Geist. Und das ist nichts, was ich einfordern kann bei Gott. Hey Gott, mach mal. Sondern das ist etwas, was ich demütig erbitten darf und wo ich Gnade erleben kann. Wo ich immer wieder, wenn ich an Gott dranbleibe und ihn anflehe, wo ich merke, ja, er macht mein Herz wieder weich, wenn es gerade wieder anfängt, hart zu werden. Er verändert mich und nimmt den Egoismus weg, wo ich super egoistisch bin. Er wendet meinen Blick anderen zu, wo ich selbst eigentlich wieder nur gerne für mich sein möchte. Er schenkt mir Großzügigkeit, wo ich geizig halten möchte. Er schenkt mir Freude, wo andere in Frustration oder in Selbstmitleid versinken. Er schenkt mir Frieden, wo andere durch Stress und Burnout sich kaputt machen. Der Heilige Geist will Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung und noch vieles mehr in meinem Leben wachsen lassen. Aber das lasse nicht ich wachsen, sondern der Geist. Das wirke nicht ich in mir, sondern Gott. Und deshalb sollte es, egal wo wir sind, egal wer wir sind, sollte es uns immer wieder auf die Knie treiben und sagen, Gott, hier bin ich, nimm mein Leben. Und ich weiß nicht, wie es draußen weitergeht. Ich weiß nicht, wo unsere Weltgeschichte hinstreibt. Ich hoffe, dass Jesus bald kommt. Aber auch wenn ich es nicht weiß, weiß ich, dass wenn ich auf den Knien bin und ihn darum bitte, dass das in meinem Leben wahr wird, dass es die einzige Lösung, die einzige Alternative ist, um als Christ in dieser Welt zu leben. Amen. Ich will noch mit uns beten. Stehen wir dazu nochmal auf. Jesus, wir leben in schwierigen Zeiten, wie alle Menschen vor uns auch schon. Wir leben in einer Welt, die die verrückt wird, weil so viele Menschen da draußen sich nicht von dir leiten lassen, sondern selbst versuchen, ihr Leben in die Hand zu nehmen. Und wir sehen so viel Gewalt, so viel Böses, so viel Missbrauch, so viel Hass, so viel Unterdrückung, so viel Egoismus. Und manchmal sehen wir das auch in unserem Leben, dass wir mitspielen in diesem System, dass wir auch lieblos und ungerecht sind und dass die Liebe in uns erkaltet. Herr Jesus, wir wissen, dass du die Weltgeschichte in deiner Hand hast, dass du diese Welt geschaffen hast und dass du wiederkommen wirst und sie neu schaffen wirst. Und dass wir in dieser Zwischenzeit keine andere Chance haben, als dich um Gnade anzuflehen, dass du den Unterschied machst in unserem Leben. Danke, dass du uns nicht uns selbst überlässt, sondern dass wir durch Jesus den Beweis haben, dass du dich um uns kümmerst. Dass wir dir nicht egal sind, sondern dass du uns ganz nah gekommen bist. Und dass du Sünde, Tod und Teufel besiegt hast. Und dass wir diesen Sieg für uns in Anspruch nehmen dürfen, wenn wir dich darum bitten. Herr Jesus, so tun wir das nun, dass wir dich anflehen und darum bitten, ändere unser Leben. Schenk uns die Veränderungen, die wir selbst nicht in uns hervorbringen können. Mach uns zu besseren Menschen durch deinen Geist. Und lass uns Liebe haben. Und lass uns deine Botschaft in diese Welt tragen, die diese Botschaft der Hoffnung und der Annahme und der Liebe dringend braucht. Herr, mach auch, dass Go Live ein Ort ist, wo Menschen das spüren und erleben können. Hilf, dass wir nicht verzweifeln, nicht resignieren, die Hoffnung nicht aufgeben, sondern dranbleiben an diesem großen Traum, den du hast für die Menschen hier in dieser Stadt. Und dass es noch viele da draußen gibt, die dich suchen, aber nicht wissen, wo sie dich finden können. Und hilf, dass wir ihnen den Weg zeigen dürfen. Amen.